Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des gemeinsamen Podcasts von 1848 und Tief im Westen. Ich bin wieder hier heute zusammen mit Philipp Rentsch. Hi Philipp.
Hallo Claudio, ich grüße dich.
Philipp, wir wollen heute nicht über das Sportliche sprechen, sondern über unsere Spielstätte an der Castropper. Aber bevor wir ins Thema reingehen, du hattest noch ein bisschen was du loswerden wolltest.
Ja, genau. Bevor wir über das Ruhrstadion und die anstehende Sanierung sprechen, wollen wir uns einmal bedanken für viele Kommentare, gerade auf den letzten Podcast. Mehr als 5000 Menschen auf den unterschiedlichen Plattformen haben uns verfolgt und wir bedanken uns natürlich für das positive Feedback, auch für alle Anregungen. Und wir wollen auch zu diesem Podcast gerne eure Gedanken wissen. Postet sie gerne in den Kommentaren. Gerade bei dem Stadionthema gibt es ja immer wieder neue Entwicklungen, neue Gedanken und Fragen. Also keine Scheu, postet sie gerne in den Kommentaren. Und Claudio, ja, da sind wir direkt beim Thema, denn wir wollen heute ausführlich über die Stadionsanierung sprechen. Am Dienstag gab es eine Informationsveranstaltung im Ruhrkongress. Du hast sie aus der Ferne verfolgt. Ich war vor Ort. Claudio, mit welchen Gedanken bist du aus dieser Veranstaltung gegangen?
Grundsätzlich finde ich es erstmal gut, dass solche Veranstaltungen stattfinden und den Fans eben eine Plattform geboten wird, wo sie sich weiter informieren können, weil ich meine, die nächsten 3 Jahre wird jeder von uns mit gewissen Einschränkungen im Stadion leben müssen. Auf die Details gehen wir ja gleich nochmal rein. Ich muss allerdings sagen, dass ich schon gewisse Fragezeichen in einigen Punkten hatte, was eben im Detail gezeigt worden ist. Und das liegt jetzt gar nicht daran, wie der Umbau vonstatten geht oder so, sondern das sind grundlegende Dinge. Aber lass uns da gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Was waren denn deine Eindrücke so vor Ort?
Ich hatte den Eindruck, dass ganz viele Menschen, ganz viele Dauerkarteninhaber, die vor Ort waren, selber erstmal gespannt waren, was kommt auf sie zu. Es gab zwar ein paar Basisinformationen, natürlich auch durch unsere Berichterstattung, aber viele hat natürlich die Frage beschäftigt, was passiert mit meinem Platz? Kann ich in den kommenden 3 Jahren alle Heimspiele sehen? Unter welchen Bedingungen? Und da gab es relativ gute Antworten schon darauf. Manches weiß der VfL Bochum ja gerade auch selber noch nicht so ganz. Es geht ja insbesondere auch darum, jetzt in der Fangemeinde auszuhandeln, wie vergibt man künftig beispielsweise Karten. Da frage ich mich zum Beispiel, hat man am Ende quasi eine geschlossene Gesellschaft nur mit Dauerkarteninhabern oder gibt es noch die Möglichkeit, Tageskarten zu verkaufen? Das wiederum würde aber bedeuten, dass man Dauerkarteninhaber draußen lassen müsste, weil man eben so wenig Plätze hat. Teilweise können nicht mehr alle Dauerkarteninhaber rein rechnerisch. Insofern, da gibt es so viele Themen, die in den kommenden Wochen ausgehandelt werden müssen oder Fragen, die beantwortet werden müssen. Und klar ist jetzt schon, man kann es nicht allen recht machen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Corona-Pandemie, als man teilweise nur wenige tausend Zuschauer zulassen konnte und klar war.
100 teilweise nur. Es gab ein Spiel gegen Mainz, wo ich glaube mit 600 Zuschauern waren wir im Stadion oder so.
Ja, und auch da war es schwierig. Und deshalb, das ist wahnsinnig schwer, auch für den Verein, da eine beste Lösung zu finden. Ich finde es gut, dass man auch die Fans, das Fangremium und alle anderen mit einbezieht. Und es soll da ja auch noch so ein Fanforum geben, auf dem diese Fragen verhandelt werden soll. Claudio, aber nochmal kurz zu den Plänen. Es gab ja auch Visualisierungen. Hat dich das abgeholt oder eher nicht?
Ich glaube, grundlegend muss man schon sagen, die Visualisierungen waren wirklich schick. Der Charme des Ruhrstadions bleibt ja in Summe wirklich erhalten. Ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem Thema Bestandsschutz. Grundlegend kann man ja auch nichts ändern. Es wird aufgehübscht, die Effekte, die gemacht worden sind bezüglich der Belichtung. Das macht alles optisch auf jeden Fall Sinn. Auch die Verbesserungen, die vorgestellt worden sind hinsichtlich der Gastronomie. Ich glaube, das ist ja auch eins der Bottlenecks bisher im Stadion, dass wir einfach viel zu wenige Kioske haben, auch wenn es da schon Verbesserungen gegeben hat in der vergangenen Zeit. Das sind alles die Dinge, die jetzt aufgegriffen werden, wo man aktuell einfach weiß, dass sie nicht hundertprozentig gut laufen. Das hat mich schon alles sehr abgeholt. Das Einzige, wo ich wirklich noch ein großes Fragezeichen vor Augen habe, ist diese Plaza-Geschichte, weil ich aktuell noch nicht so richtig einschätzen kann, passt das eigentlich zu uns? Was soll da genau entstehen? Ja, man sieht in den Visualisierungen, da ist ein großer Platz, da soll irgendwie ein Fanshop hin, da soll eine Überdachung hin. Das hört sich alles nett an, aber wenn ich jetzt so an mein typisches Heimspiel denke, wenn ich dann in Bochum bin, dann schlummer ich da nicht lange vorm Stadion rum, sondern dann bin ich entweder am Tennisplatz oder in der Ritterburg oder gehe mit Freunden direkt rein, weil wir haben halt schon Institutionen rund um Stadion, direkt am Stadion, wo viele Fans sich treffen. Und da bin ich ehrlicherweise, weiß ich nicht, ob so eine Plaza in der Form braucht oder was man sich dabei genau gedacht hat. Ich glaube, der Grundgedanke ist verständlich, aber niemand wird die Ritterburg gegen irgendein seelenloses, mobilen Bierstand an der Plaza tauschen, um das mal ganz flapsig zu sagen. Was denkst du darüber?
Ich frage mich, braucht es wirklich diese Plaza? Der Grundgedanke ist in meinen Augen auch erstmal sehr nachvollziehbar, dass man eine
Ja.
Aufenthaltsfläche hat. Wir müssen auch bedenken, dass bisherige Aufenthaltsflächen teilweise wegfallen, weil beispielsweise der Bereich zwischen Geschäftsstelle und Haupttribüne demnächst gar nicht mehr von Fans genutzt werden kann, weil dort die Mannschaftsbusse parken sollen. Also kann man auch nicht mehr so durchlaufen, wie das bislang der Fall ist. An der Castroper Straße, das war jetzt hinter der Südtribüne sicherlich nie ein Aufenthaltsort, aber dort wird der Bordstein kleiner, dafür der Stadionbereich hinter den Kiosken oder an den Kiosken wird größer. Insofern gibt es ja auch gar nicht so viele Aufenthaltsflächen direkt am Stadion. Also ist der Grundgedanke nachvollziehbar. Mich würde persönlich interessieren, das weiß ich gerade gar nicht, wie viel kostet das Ganze? Also stehen die Kosten im Verhältnis zum Nutzen. Die Wegführung ist aus meiner Sicht Thema. Da gab es auch schon die eine oder andere Zuschrift. Danke dafür. Sich viele Fans gefragt haben, ja, müssen wir denn jetzt immer zu dieser Plaza, gerade wenn man aus der Innenstadt kommt? Also viele pilgern ja zu dieser besonderen Spielstätte aus der Innenstadt und muss man dann immer erst auch am Gästeblock vorbei und dann bis zur Plaza, oder gibt es da in Zukunft doch noch andere Möglichkeiten, zum Stadion zu kommen? Weil sonst könnte das relativ lange Laufwege für einige Fans sein, je nachdem, wo sie dann ihren Platz haben, wenn es dann keinen direkten Blockzugang mehr gibt. Also beispielsweise, wenn man im Block D sitzt, muss man erst am Block vorbei zur Plaza und dann wieder zurücklaufen, wäre aus meiner Sicht irgendwie nicht ganz so sinnig. Aber das sind alles Fragen, die wir dann auch gerne sammeln, auch mit eurer Hilfe, und die ich dann bei Gelegenheit auch nochmal an den VfL richte, weil einige Fragen kommen nicht nur einmal, sondern ganz oft. Claudio, wenn wir so ein bisschen jetzt auf die kommenden 3 Jahre schauen, da steht einiges bevor und viel weiß man auch schon zum ungefähren Fahrplan und auch vor allem zur kommenden Saison. Klar ist, es können nicht immer alle Dauerkarteninhaber auf ihren Platz und vielleicht auch gar nicht ins Stadion. Was wäre aus deiner Sicht eine plausible und auch faire Lösung, wie man Karten vergibt?
Ich glaube, das wird ein Thema sein, wo du nie alle Leute zu 100% abholen kannst. Das ist halt leider so. Die Diskussion hatten wir während Corona ja in Teilen auch schon. Ich bin gespannt, wie man es am Ende löst. Also man hat jetzt natürlich schon gezeigt, wie man es im nächsten Jahr lösen möchte. Du hast gerade dieses Thema hochgeworfen, exklusive Veranstaltung nur für Dauerkarteninhaber. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich würde es nicht so schlimm finden, weil das sind in der Regel eben die Leute, die seit Jahren immer ins Stadion gehen. Es wird immer noch einen Zweitmarkt geben, wo dann sich entsprechend auch Mitglieder bedienen können. Wir haben nun mal ein kleines Stadion. Wir haben, was sind es, roundabout 17.000 bis 18.000 Dauerkarten. Das sind teilweise Dauerkarten, die seit Jahrzehnten bestehen. Und ehrlicherweise fehlen mir ein bisschen die Argumente zu sagen, warum mir jemand, der seit jetzt Jahren eine Dauerkarte hat und auch die dunklen Tage gegen Aue und was weiß ich nicht was mitgenommen hat, wo man bei Regen 6 Grad ja, sich in den tiefsten 10er Jahren die Niederlagen gegeben hat, warum diese Person dann nicht einfach auch ein Vorkaufsrecht in gewisser Form haben sollte gegenüber einer Person, die seit vielleicht 2 Jahren Mitglied ist, weil es gerade schick war, wie in der Bundesliga-Zeit den VfL jetzt zu supporten. Das meine ich gar nicht böse und da soll es auch keine Wertigkeit von Mitgliedern und Fans geben. Aber ich sehe eher, ehrlicherweise fehlt mir ein bisschen die Argumentationsgrundlage zu sagen, warum ein exklusiver Verein von Dauerkarteninhaber während dieser 3 Jahre nicht bevorzugt behandelt werden soll. Deswegen bin ich gespannt, wie man das lösen wird. Das wird mit Sicherheit einen Aufschrei geben, weil in der Mitgliedschaft natürlich ein Vorkaufsrecht drinsteht. Aber ja, ich sage es hart, wie es ist. Als Verein würde ich sagen, es gibt einen harten Kern, der jedes Jahr sein Geld überweist, automatisiert einziehen lässt, in den letzten Jahren ja sogar nicht mal mehr bezahlt, der Überweisung. dann soll dieser Kreis auch eben Vorkaufsrecht haben. Also ich mag sein, dass das für viele eine radikale Meinung ist in gewissen Punkten und man natürlich auch gewisse Fairness-Argumente sehen muss, aber ehrlicherweise, das ist meine Meinung dazu, weil da viele Leute dabei sind, die dem VfL eben in ja Lagen supportet haben, wo viele nicht mal im Ansatz daran gedacht haben, ins Stadion zu gehen. Hast du da eine Meinung zu, Philipp?
Ja, ich wollte gerade schon sagen, es ist alles gesagt, nur noch nicht von mir. Ich sehe das sehr ähnlich. Weil es gibt diesen harten Kern und nochmal, man wird es eh nicht allen recht machen können, aber ich finde, dass gerade diejenigen, die dann auf ihre Dauerkarte verzichten müssen, gewisse Vorzüge beim Kauf von Einzelkarten genießen sollten. Und selbst da wird es Phasen geben, da könnten nicht alle Dauerkarteninhaber ins Stadion. Das wurde am Dienstag ja auch erklärt, weil es eben auch immer noch ein Gästekontingent gibt. Und ja, bin da auch sehr gespannt auf die Lösung. Und vor allem bin ich auch darauf gespannt, wie sich das Stadionerlebnis dadurch verändert. Und ich fand es ganz spannend, dass der eine oder andere auch schon am Dienstag darüber gesprochen hat, ja, was bedeutet das für die Heimstärke der Mannschaft? Ich finde, es ist auch noch ein Aspekt, der bis da noch gar nicht so beachtet wurde. Wenn wir jetzt auf die Auswärtstabelle schauen in dieser Saison, das schaut nicht so ganz gut aus. Und da sind die Heimspiele wahnsinnig wichtig. Wir haben in Corona-Zeiten erlebt, es kann auch ganz ohne Zuschauer funktionieren. Insofern, vielleicht reicht auch einfach dieses Bauwerk, egal ob Menschen drin sind oder nicht, dass die Mannschaft besser spielt als in der Fremde. Aber wie wird das sein, wenn die Mannschaft auf eine leere Tribüne zuläuft? Gut, die Osttribüne wird immer nur zur Hälfte gesperrt sein, aber wie wird das für die Mannschaft sein? Das finde ich ist auch nochmal ein Punkt, den kann man jetzt vielleicht noch gar nicht so genau beantworten, aber ist zumindest irgendwie ein Aspekt, der bislang untergegangen ist, in meinen Augen.
Ich glaube, wenn wir uns die letzten Jahre angucken, war halt die Heimstärke essentiell für das Überleben des VfL Bochums in der ersten Liga. Wenn wir uns die Tabelle in diesem Jahr angucken, ganz, ganz bitter, was auswärts geholt worden ist. Und ja, das wird auf jeden Fall ein Faktor sein. Wo ich so ein bisschen Hoffnung habe, ist, dass dann wieder dass die Zuschauerzahl eben auf 18.000 reduziert ist. Und wie wir gerade schon gesprochen haben, es wird nicht so einen richtig freien Verkauf geben. Es wird schon der harte Kern sein, der vermutlich in irgendeiner Form bedient wird als erstes. Ich hoffe einfach, dass die tote Masse im Stadion weniger wird, ne? Und dass die Personen, die dann eben im Stadion sind, ich will nicht jetzt sagen, sich ihrer Verantwortung auch bewusst sind, die Mannschaft zu unterstützen. Aber ein Stück weit kann man es, glaube ich, schon so formulieren, weil letztendlich hat man es in der Vergangenheit auch geschafft, wenn ich jetzt so an die 10er-Jahre denke, gerade so 2016, 17, 18, wo man vielleicht auch so einen Schnitt von 18, 19, 20.000 Zuschauern hatte, was ähnlich ist zu dem, was wir die nächsten 3 Jahre sehen werden, das Stadion teilweise in eine Festung zu verwandeln. Also es ist nicht unmöglich, sieht sicherlich im Fernsehen immer komisch aus und am Stadion selber, wenn da irgendwie ein Viertel von der Tribüne nicht besetzt ist, aber sind wir mal ehrlich, so sah der Gästebereich in Fürth letzte Woche auch fast aus, ne? Es ist jetzt nicht durchaus keine neue Situation, die sich da ergibt. Deswegen hoffe ich einfach, dass die 16.000 Bochumer circa, die dann im Stadion sind, 2.000 Karten werden ja an die Gäste weiterhin gehen, sich ihrer Verantwortung bewusst sind und das stimmungstechnisch übernehmen, was da eben fehlt.
Ja, und das Ganze hat natürlich auch eine wirtschaftliche Komponente in den kommenden 3 Jahren, die wir auch nicht außer Acht lassen dürfen. Es gab einen Fan, der sich bei der Infoveranstaltung hingestellt hat und eine Rechnung aufgestellt hat. Die war jetzt nicht ganz präzise, aber wenn man davon ausgeht, dass ja pro Spiel schon so ungefähr 5.000 Karten fehlen werden, mal mehr, mal weniger. Es gibt diese Zahl, 18.000 müssen immer rein, dann würden 8.000 Tickets fehlen. Es wird Phasen mit über 20.000 Zuschauern geben. Also ich rechne jetzt mal ganz grob mit 5.000 fehlenden Karten pro Spiel, dann ist das eine ganze Menge. Also dann reden wir bei einer laufenden Saison von ungefähr 85.000 Tickets, die fehlen. Das sind umgerechnet dann 3 bis 4 Heimspiele. Also da fehlt eine ganze Stange Geld. Da reden wir über eine 7-stellige Summe pro Saison mal 3. Das wird sich wirtschaftlich auswirken, das ist zweifellos so. Und Jetzt reden wir heute weniger über das Sportliche, aber wenn man sich dann den Verkauf von Gaetan Lenz beispielsweise anschaut, dann muss man leider das Geld auch nutzen, um diese sogenannten Löcher vielleicht auch ein bisschen zu stopfen. Bin da gespannt, was sich der Verein einfallen lässt. Ich weiß, dass sie im Hintergrund auch darüber diskutieren, ob man vielleicht doch die Eintrittskarten moderat erhöht, also wirklich sehr moderat, die Zahlen, die ich da gehört habe, dass man vielleicht mal 1-2 Euro mehr nimmt und sagt, okay, dann mildert man diesen Effekt ein bisschen ab und diejenigen, die dann ins Stadion dürfen, müssen dann minimal mehr zahlen, um die Verluste etwas geringer zu halten.
Ich glaube, Ilja Kenzi hatte ja am Dienstag auch schon gesagt, dass man natürlich ein Stück weit darauf hofft, dass die Fans da in gewisser Form auch unterstützen werden. Wir nehmen heute auf, am Donnerstag. Heute ist ein Hawaii-Hemd rausgekommen. Ich glaube, wenn ich mir die Reaktionen angucke, so im Netz und auch meine persönliche Reaktion, ich glaube, wir haben in Bochum schon eine sehr, sehr große Bereitschaft zu helfen. Überlegte an Corona. Ich gucke mir so die Verkaufszahlen an der letzten Jahre, was Trikots und sowas angeht. Wir haben unfassbares Potenzial, was Merch angeht. Gerade was so Retro-Geschichten angeht, wenn ich mir angucke, wie die Grönemeyer-Kollektion aufgenommen worden ist, da geht es mir ehrlicherweise nicht so ganz in den Kopf, wie der VfL so ein Hawaii-Hemd rausbringen kann, was, sorry, dass ich das jetzt so hart sage, absolut scheiße aussieht und als wäre es gerade in China bestellt worden. Was vermutlich auch ist, aber ich hätte es auch wahrscheinlich bei AliExpress oder Temu bestellen können. Man merkt, ich werde bei dem Thema ein bisschen sauer, weil ich mir einfach denke, ja, kleiner Exkurs, aber es hängt ja direkt zusammen, weil ich mir denke, also wir haben eine große Zahlungsbereitschaft im Umfeld des VfL Bochum. Wenn ich mir angucke, wie viel Geld in den letzten Jahren aus dem Merch rausgezogen worden ist, es ist ja eine Kurve nach oben, da frage ich mich doch, warum man dieses Potenzial dann nicht noch mehr nutzt. Und das kann ja vielleicht auch eine Möglichkeit sein, um gewisse Lücken einfach zu schließen. Und das nochmal als Appell. Es gab eine Umfrage vor ein paar Wochen zum Thema Merch. Nehmt euch das Feedback bitte an und guckt, was die Leute wirklich brauchen und wollen und bringt nicht so ein scheiß Hawaii-Hemd raus. Und dann ist die Zahlungsbereitschaft sicherlich im Umfeld auch sehr, sehr groß da, dem VfL durch die nächsten 3 Jahre zu helfen, auch wenn das nicht alle Lücken schließt. So, Exkurs beendet, aber das müsste heute einmal kurz gesagt werden.
Okay, haben wir das auch, von der Agenda gestrichen, wobei das jetzt sehr spontan war. Was die Finanzen angeht, gibt es natürlich auch noch einen weiteren Aspekt. Der Stadionname muss vermarktet werden. Ilja Kenzig hat es jetzt zum ersten Mal offiziell bestätigt. Ich meine, die Info ist seit Anfang des Jahres bekannt. Ich hatte ja auch schon darüber berichtet. Aber Vonovia gibt den Stadionnamen her und nach 10 Jahren endet diese Partnerschaft und jetzt muss man ausgerechnet in der Phase, in der die ersten Bagger anrollen, muss man einen neuen Partner suchen. Und das auch in einer wirtschaftlich schwierigen Lage, wenn man sich gerade die Konjunkturentwicklung in Deutschland anschaut. Ich finde, das ist auch ein Aspekt, den man nicht außer Acht lassen darf. Also Stadionname muss neu vermarktet werden. Wir sprechen hier am Ende über eine hohe 6-stellige Summe, vielleicht auch über eine sehr niedrige 7-stellige Summe, die dann pro Jahr fehlt. Und ich frage mich, ist es attraktiv für ein Unternehmen, eine Baustelle zu übernehmen? Ja, es wird sicherlich mehr berichtet dann auch. Und diese Baustelle steht dann auch im Fokus der Öffentlichkeit. Aber ob das die allerbeste Werbewirkung hat, auf einer Baustelle zu werben, sei mal dahingestellt. Also das ist eine offene Frage. Wie würdest du das bewerten? Also Thema ist ja klar, das Geld stand jetzt, fehlt es, man sucht eine neue Lösung und Ilja Kenzig hat ja auch klargestellt, der Nachname Ruhrstadion soll erhalten bleiben. Okay, das hat er sehr klar ausgesprochen, ich gehe davon aus, dass es dann auch wirklich gesetzt ist, aber wie schätzt du das ein? Würdest du einem Unternehmen raten, eine Baustelle zu übernehmen als Werbepartner?
Ich glaube, es ist eine generelle Frage. Also wenn du mich jetzt nach meiner Meinung fragst, wie effektiv Sponsoring im Sport ist, kann man auch nochmal einen ganzen Podcast drüber machen. Wenn wir jetzt speziell auf den Stadionnamen beim VfL Bochum gucken, wie du es gerade schon gesagt hast, auf der einen Seite ist es vor dem Hintergrund sicherlich attraktiv, dass mehr darüber berichtet wird, sowohl lokal als auch überregional, weil das eben ein Projekt ist, was von Interesse für die Öffentlichkeit ist. Da liegen sicherlich auch Chancen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, es kommen sicherlich gerade einige Dinge zusammen, die diese Vermarktung gerade nicht einfacher machen. Die Baustelle ist das eine Thema. Ich glaube, dass die generelle konjunkturelle Lage in Deutschland gerade noch viel größeres Argument ist, wenn man sich anguckt, wie sehr die Politik am Streiten ist, Haushalte aufzustellen, wie sehr Wachstumsprognosen immer wieder nach unten korrigiert werden. Das spiegelt schon ein bisschen gerade die komplette konjunkturelle Lage im Land wider. Und da eben ein Unternehmen zu finden, das bereit ist, eine relativ große Summe, natürlich kommt es immer aufs Unternehmen an, da jetzt in einen in so einen Werbedeal zu investieren, ist sicherlich nicht einfach. Vor allem der VfL Bochum ist eben im Ruhrgebiet in einer eher konjunkturell schwachen Region, strukturell schwach. Da ist die Liste an Unternehmen, die jetzt mal eben, wie du es gerade gesagt hast, eine hohe sechsstellige, niedrig siebenstellige Summe bezahlen kann, sicherlich nicht so groß. Wenn man dann überregional guckt, stellt sich dann natürlich immer wieder die Frage, für welches Unternehmen ist denn so ein Stadionname überhaupt interessant, ne? Und ich glaube, die Liste ist jetzt nicht unfassbar lang. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, dass eine Baustelle auch spannend sein kann für ein Unternehmen, weil es eben nicht ein 0815-Sponsoring ist und es natürlich immer auch ein bisschen drauf ankommt, was das Unternehmen draus macht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Unternehmen wirklich eine gute Marketingabteilung hat, die genau weiß, wie sie mit diesem Thema Baustelle, Bochum, Heimat, Ruhrgebiet, wie sie das alles vernünftig connecten kann, ich glaube, dann bietet das schon unfassbar viel Potenzial. Ich sage aber auch gleichzeitig auch, dass es keine 0815 Marketingabteilung sicherlich dann vernünftig ausschlachten wird. Da brauchst du einfach die richtigen Köpfe, die genau wissen, wie sie mit diesen Themen spielen können. Und dann, glaube ich, hat das Thema auch ein unfassbar großes Potenzial, dass sich eine bestimmte Marke bei den Leuten im Kopf festsetzen kann, wenn man halt gewisse Dinge einfach auch mit diesem gemeinsamen Weiterentwickeln des Ruhrstadions, des Wohnzimmers verbindet. Und das dann vielleicht auch über eine bestimmte Zeit, wo dieser Name dann halt gekauft worden ist, hinaus. Deswegen potenziell zu sagen, es ist ein Hindernis, dass es eine Baustelle ist, das glaube ich nicht. Aber es kommt, glaube ich, ganz stark auf das Unternehmen und das Potenzial der Marketingabteilung an, da was rauszuholen.
Ja, vor allem sollte es eine langfristige Partnerschaft werden, weil Vonovia hat sich dann immer für einen 5-Jahres-Vertrag entschieden. Kann man das natürlich dann auch nutzen, weil das Stadion dann im Idealfall wirklich 2029 fertig ist und man noch 2 Jahre hat, um als Marketingabteilung oder als Unternehmen dieses neue, alte Stadion zu nutzen. Das ist natürlich auch etwas, was man verkaufen kann. Man hat keine seelenlose Schüssel am Stadtrand, sondern man hat dieses Ruhrstadion miterhalten, das natürlich auch sehr beliebt ist bei vielen Fußballfans, die dann natürlich auch was Positives mit diesem Stadion und mit der Marke verbinden. Zweifellos. Aber ich habe es gerade schon gesagt, 2029 soll dann im Idealfall alles durch sein, auch wenn es auf den Monat genau, kann man es jetzt noch nicht sagen. Aber da gibt es natürlich auch wieder all die Fragen, die wir gerade diskutiert haben. Wie geht's mit Karten weiter? Wie ist die wirtschaftliche Lage? Vielleicht auch da nochmal zu den Karten. Ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen bei der Veranstaltung, bei der Infoveranstaltung, dass doch mehr Fans ihren Platz verlassen müssen, als man sich das vielleicht vorher vorstellen konnte. Also ja, jeder soll danach ein Angebot bekommen für eine Dauerkarte, aber eben nicht in dem eigenen Block. Ich habe jetzt auch schon ein paar Nachrichten bekommen von Menschen, die aktuell zwischen West- und Nordtribüne im Block H sitzen, die umziehen müssen, weil dort die sogenannten Vario-Plätze entstehen. Also da, wo sich jetzt auch gerade der Familienblock befindet. Dann die Menschen in Block N1, die umziehen sollen, weil da der Familienblock hin soll. Dann gibt es, wurde noch gar nicht richtig erwähnt oder wurde gar nicht erwähnt bei der Veranstaltung, dass auch Sitzplätze auf der Haupttribüne wegfallen, weil da neue Businessplätze entstehen. Also da sprechen wir über mehrere hundert. Ich kann die Zahl natürlich jetzt nicht genau sagen, weil ich nicht weiß, in welchen Blöcken es wie viele Dauerkarten gibt, vielleicht sogar über eine 4-stellige Anzahl. Also das wird auch eine Herausforderung für den VfL, da adäquate Ersatzplätze anzubieten. Ich glaube, das wird auch wichtig für den VfL sein, da seine Dauerkarteninhaber, die teilweise seit Jahrzehnten hingehen, nicht zu verschrecken. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz sensibles Thema nochmal, dass da doch relativ viele Menschen in meinen Augen doch ihren Platz verlieren oder zumindest umziehen müssen.
Hochsensibel, und ich glaube, da kann man auch nur an den Verein und die Verantwortlichen appellieren, mit diesem Thema sensibel umzugehen. Wie du es schon gesagt hast, es gibt Leute, die einfach seit Jahrzehnten da ihren Stammplatz haben, und das ist halt dann eben nicht nur ein Platz, sondern eben ein Stückchen Erinnerung, ein Stückchen Heimat, womit man ganz viele Emotionen verbindet, was niemand einfach gerne aufgeben möchte. Und ja, gewisse Änderungen lassen sich eben bei so einem Umbau nicht vermeiden, und ich glaube, da hat auch jeder in einem gewissen Maße Verständnis für. Aber wie gesagt, ich glaube, da kann man einfach nur an den Verein appellieren, die familiären Werte, die man sich ja in die Leitlinien auch reingeschrieben hat, in diesem Punkt besonders zu leben und im Zweifel lieber etwas zu sensibel als zu wenig sensibel zu sein, weil das eben ein hochemotionales Thema ist.
Ja, und Thema Wirtschaftlichkeit stellt sich dann natürlich auch. Wir haben gerade darüber gesprochen, 3 Jahre lang muss man mit Einschränkungen leben, hat also eine gewisse Dürre und dann ist die Frage, hat man dann doch irgendwie noch eine Ernte ab 2029? Das ist ein Thema, das mich auch sehr beschäftigt mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit des VfL. Ilja Kenzig hat es gesagt, kommerzielle Aspekte standen bei der ganzen Planung nicht im Mittelpunkt.
Darf ich da mal ganz?
Ja,
bitte.
Gerne, bevor ich dazu weiter ausführe. Was sind deine Gedanken?
Also als ich den Spruch gehört habe, ich kann es ja ein Stück weit nachvollziehen, aber wenn ich 91 Millionen Euro in Stadion investiere, finde ich den Satz sehr, sehr unglücklich, weil meiner Meinung nach müssen kommerzielle Gründe bei der Höhe dieses Investments auch mit bedacht werden. Ich glaube, das ist eine größere Diskussion, die wir gleich auch nochmal führen werden. Aber ehrlicherweise hat mich der Satz ein bisschen, ja, der hat mir schon ein mulmiges Gefühl gegeben, sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube, das wird heute der bislang längste Podcast, bei dem nur wir beide beteiligt sind, ohne Gast.
Vermutlich.
Aber beim Thema Wirtschaftlichkeit muss man auf der einen Seite betrachten, dass der VfL Bochum natürlich gesteigerte Möglichkeiten hat. Durch den Verkauf beispielsweise an den neuen Stadionkiosken. Er kann bis zu 2000 Plätze insgesamt mehr verkaufen, als das bislang der Fall ist, plus neue Businessplätze. All das bringt natürlich Geld. Wobei bei den Businessplätzen fällt auch auf, am Ende fällt das Paket, das hinzukommt, gar nicht so groß aus. Irgendwann gab es eine Infoveranstaltung zu seiner Jahreshauptversammlung, da hieß es von Ralf Meyer, bis zu 2000 VIP-Plätze sollen entstehen. Die aktuelle Planung geht nur von 1800 aus. Ja, das sind nur in Anführungsstrichen 200 weniger, aber das ist auch ein Batzen Geld, der dadurch verloren geht, weil man diese Plätze nicht mit weiteren Sponsoren beispielsweise belegen kann. Und es kommen in Summe nur 350 Businessplätze hinzu im Vergleich zu dem, was man jetzt hat, weil es besteht ja jetzt auch noch dieser Kröger-VIP-Treff in der Geschäftsstelle plus der Bereich im Oxy-Hotel. Und das wiederum verschwindet und dann kommt ein neuer Bereich hinzu für ungefähr 600 Menschen. Also in Summe nur 350 Plätze dieser Art mehr. Also die Möglichkeiten sind einfach begrenzt. Und dann hat man auf der anderen Seite eine erhöhte Pacht. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein spannender Aspekt, Claudio. Die Pacht steigt, aber man weiß noch gar nicht genau, wie. Es gibt ein Pacht, also da gibt es unterschiedliche Auskünfte. Tatsächlich, ich will gar nicht einen zu langen Monolog halten, aber spannend ist, Claudio, du hast es auch gesehen, dass die Stadt Bochum damit plant, dass der VfL in absehbarer Zeit Bundesligist ist und sich dadurch das Projekt schneller refinanziert. Aber wir sprechen gerade über einen Zweitligisten.
Ich glaube, da muss man vielleicht auch mal neben den Leuten, mit denen man spricht, gibt es ein ganz interessantes Tool. Das ist das Ratsinformationstool der Stadt Bochum, wo man sich Beschlüsse Texte angucken kann, alles, was so im Rat beschlossen wird. Da sind auch ganz viele Anhänge zu finden und eben auch relativ viel zum Stadionumbau. Und wie du es gerade schon gesagt hast, da gibt es tatsächlich eine ganz interessante Ausführung. Es wurde ein Dokument erstellt, basierend auf Wahrscheinlichkeiten. Extern wurde das erstellt, wo man den VfL Bochum 2028 sieht. Das Dokument wurde nun mal erstellt, als der VfL Bochum noch Bundesligist war. Und da kalkuliert man eben, dass der VfL Bochum ab 2028 wieder in der Bundesliga spielt. Und darauf basierend ist auch die Wirtschaftlichkeitsrechnung dieses ganzen Projektes. Und ich glaube, man muss das ganze Thema vielleicht von zwei Seiten so ein bisschen beleuchten. Zum einen, was bringt's für den VfL Bochum? Zum anderen, was bringt's der Stadt? Das kann man natürlich alles nicht isoliert betrachten, weil der VfL Bochum natürlich auch aus Marketing-Gesichtspunkten für die Hotellerie, für die Gastronomie einen enormen Wert hat. Deswegen kann man das ganze Stadionprojekt sicherlich nicht isoliert auf die Pacht reduzieren, das muss man fairerweise auch so sagen. Aber die Annahmen, die da getroffen worden sind, ja, klar, der VfL Bochum kann 28 wieder Bundesligist sein. Nach der Saison habe ich ehrlicherweise meine Zweifel. Deswegen ist die Kalkulation leider schon nicht mehr ganz korrekt. Man muss aber fairerweise natürlich auch dazu sagen, wir haben es am Dienstag auch gehört, würde die Stadt jetzt nicht investieren, hätten wir spätestens ab 2029 ein Problem, was die Lizenz angehen würde.
Ja, zweifellos. Also nichts zu tun ist keine Option. Und ich muss sagen, VfL Bochum kann froh und dankbar sein, dass die Stadt Bochum dem Verein so sehr hilft. Das ist klar, dass passiert teilweise auch in anderen Städten. Es ist absolut nicht unüblich, dass sich die Kommunen auch am Stadionbau beteiligen oder an der Sanierung beteiligen. Aber wenn man auf die Haushaltslage blickt, so ein kleiner Exkurs dann auch Richtung kommunaler Finanzen, dann ist das ein Mammutprojekt, das eigentlich gar nicht zur Haushaltslage der Stadt Bochum passt. Also die Stadt plant mit einem Defizit in den kommenden Jahren, das schon sehr gewaltig ist, und das bedeutet natürlich auch, dass man hier und da sparen muss, und dann steckt man in Summe ja sogar über 100 Millionen Euro in Immobilien des VfL Bochum. Das Nachwuchsleistungszentrum wird ja parallel auch umgebaut, und dann ist eben die Frage, wie schnell refinanziert sich das Ganze, und da gibt es gerade auch noch widersprüchliche Aussagen. Es gibt diesen Wirtschaftsplan der Bochumer Sportstättenbesitzgesellschaft, ein wunderschönes deutsches Wort, eine Stadttochter, die eben damit plant, dass der VfL Bochum ab 2028 bzw. dann mit der vollen Pacht ab 2030 Bundesligist ist. Und die Pacht, das hat man aber so vereinbart, auch vertraglich, würde geringer ausfallen, wenn der VfL in der zweiten Liga spielen würde. Und das hängt an so vielen Faktoren, dass man das gar nicht seriös gerade planen kann. Aber da sind wir eigentlich so bei unserem abschließenden Thema. Rechnet sich das Ganze? Ich glaube, zur Einordnung muss man einfach mal sagen, nichts zu tun, ich habe das gerade schon mal erwähnt, ist keine Option. Das Stadion würde wahrscheinlich seine Zulassung 2029 verlieren, wenn man jetzt nichts tun würde. Also einfach zu sagen, wir machen alles so, wie es bislang war, das funktioniert nicht. Also es muss was getan werden. Und da sind wir aber bei der Frage, ist die Sanierung im Bestand die beste Option? Wie siehst du das?
Ganz, ganz heikles Thema. Ich glaube, vielleicht da auch als Hintergrund, man findet im Ratsinformationssystem zu einer Anfrage die offizielle Aussage der Stadt Bochum, dass alternative Flächen für einen Neubau gar nicht einer ernsthaften Prüfung unterzogen worden sind, weil sich der VfL Bochum eben dafür entschieden hat, dass die Kastropper Straße ein elementarer Bestandteil der Identität des Vereins ist und man gerne dort bleiben möchte. Wenn ich jetzt zweieinhalb, drei Jahre zurückdenke, wo dieses Thema das erste Mal ernsthaft diskutiert worden ist, ist es schon so, dass diese Diskussion, bleibt man jetzt an der Kastropper Straße, überlegt man überhaupt, ist ein Neubau überhaupt ein Thema, relativ schnell abgewürgt worden ist. Man muss ehrlicherweise aber auch sagen, damals noch vor dem Hintergrund, dass man mit knapp 70 Millionen Umbaukosten geplant hat und nicht 91 Millionen. Aus verschiedenen Quellen hatte ich mal gehört, dass es mal grob überlegt worden ist, ob das Thyssen-Gelände an der Kastropper Straße nicht eine Alternative sein könnte. Wäre sie wahrscheinlich auch gewesen. Dieses Gelände ist allerdings erst zu spät frei. Wenn wir jetzt wieder die Timeline sehen mit 2029, wo das Stadion eben die Zulassung verliert. Also es wäre eine schöne Lösung gewesen, da, wenn es bautechnisch möglich gewesen wäre, halt irgendwie ein Neubau hinzusetzen, aber von der Zeitachse passt es einfach nicht. Und dann sind wir ja ganz schnell wieder bei dem Thema Stadion auf der Grünen Weide. Und da hat man dann diesen Konflikt zwischen, man verliert seine Innenstadtlage mit diesem besonderen Charme, die dieses Stadion eben hat, und diesem besonderen Charme, was der Verein dadurch auch bekommt, gegen ein, ich sag's mal hart, wie es ist, Baumarkt irgendwo an der Grenze Bochum-Witten beispielsweise. Aus wirtschaftlicher Perspektive muss man, glaube ich, sagen, ist es ein Stück weit schade, dass diese Diskussion nicht ergebnisoffener geführt worden ist, so rückblickend betrachtet, weil mit 91 Millionen Euro ist man mittlerweile in einem Bereich, der sehr nah auch darin kommt, was ein Neubau eben hätte kosten können. Da schätze ich mal, wird es irgendwo bei 150 bis 200 Millionen Euro gelegen.
Wobei
hätten.
Das natürlich
auf der anderen Seite
eine große Differenz ist. Das muss man auch.
Ja, natürlich. Das muss man auch sagen. Aber der Punkt, der eben dazu kommt, ist, es wird ja viel auch über dieses Thema Nutzungsdauer geschrieben und geredet. Und man kann eben nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wie lange man die Nutzungsdauer des Ruhrstadions durch diese Sanierung eben verlängert. Man spricht von mindestens 2 Jahrzehnten. Dann gibt es Aussagen von Verantwortlichen, die von mehreren Jahrzehnten sprechen, 30 bis 40 Jahre. Es sind sehr, sehr ungenaue Aussagen. Und wenn man sich jetzt schon anguckt, mit welchen Restriktionen dieser Umbau jetzt stattfindet, kann es natürlich gut sein, dass man in 15 Jahren wieder von einer ähnlichen Situation steht und diese Diskussion von neuem hat. Deswegen, ich glaube, in Summe, ja, hätte man vielleicht die Diskussion ergebnisoffener führen müssen und sollen in der Vergangenheit. Ich glaube allerdings, dass es eine sehr, sehr schwierige Diskussion geworden wäre, mit harten Widerständen, aber auch mit Blick auf die Zeitleiste, die eben durch die Restriktions, die man eben hat mit 2029, ist das vermutlich jetzt der einzig gangbare Weg, der in irgendeiner Form realistisch gewesen wäre, wenn man nicht für mehrere Jahre hätte ausweichen müssen. Aber jetzt habe ich hier einen Monolog gehalten. Philipp, was hast du für eine Meinung dazu?
Ja, es gibt viele, viele Aspekte dazu und ich glaube, man muss es auch in der Ausführlichkeit darstellen, auch wenn das dann vielleicht manchmal sehr, sehr lange Antworten sind, sowohl von dir als auch von mir. Ich habe es ja schon gesagt, nichts zu tun ist eine Option aufgrund der baulichen Situation des Ruhrstadions. Und ich ergänze, es gibt keine perfekte Lösung. Es gibt die, in meinen Augen, emotionale Lösung, für die man sich jetzt entschieden hat. Und das ist absolut nachvollziehbar, dass man eben nicht auf die grüne Wiese zieht, wie das andere Vereine getan haben. Mainz zum Beispiel oder der SC Freiburg. Und es gibt halt diese Option, die du gerade auch dargestellt hast, wenn. Aber da muss man auch ein Fragezeichen hintersetzen, weil man eben nicht genau beantworten kann, ob es nicht doch noch eine Fläche gab oder vielleicht hätte es die auch nicht gegeben. Das ist ja auch ein Thema. Wir können es nicht abschließend beurteilen, aber ja, in städtischen Unterlagen steht, dass es eben diese ernsthafte Prüfung nach alternativen Bauflächen nicht gab. Das Thyssen-Gelände wäre vielleicht attraktiv, kommt aber einfach zu spät auf den Markt. Ein Punkt, der mich noch beschäftigt, ist, ein Ausbau an der Castroper Straße. Wäre das nicht eine perfekte Zwischenlösung gewesen? Und auch dazu gibt es Unterlagen, die ich gesichtet habe. Es gab in den ersten Vorüberlegungen, die liegen jetzt schon ungefähr 5 Jahre zurück, gab es ein Modell, das vorsieht, die Osttribüne quasi neu zu bauen. Man hätte die Osttribüne abgerissen und die Haupttribüne und die Südtribüne etwas verlängert. Dadurch das Spielfeld hätte man etwas versetzt und die Osttribüne neu gebaut. Und zwar in größerer Form. Das Stadion hätte dann eine ungefähre Kapazität von 33.000 Zuschauern gehabt. Immerhin 5.000 mehr, als das jetzt nach der Sanierung der Fall ist. Aber das hat man zwar geprüft und ist dann zu dem Schluss gekommen, aufgrund der besonderen Lage in der Innenstadt, dass man das nicht rechtssicher hinbekommt. Aber die Frage ist, und das kann ich gar nicht abschließend beurteilen, wie ernsthaft hat man das geprüft? Also gab es die Macher quasi im Rathaus, die das vielleicht doch noch gewollt hätten? Also wie ernsthaft ist man das angegangen? Diese Informationen sind nicht zugänglich. Nach all dem, was ich jetzt aus meinen Quellen bislang erfahren habe, ist, dass es da sehr viel Vorsicht auch im Rathaus gab, dass man eben auch den Bestandsschutz auf keinen Fall verlieren wollte, weil das wäre ja fatal, dass man dann gar keine Spielstätte mehr gehabt hätte. Aber man muss nur mal in andere Städte schauen. Ich habe mich da leider noch nicht intensiv mit befassen können, aber es gibt durchaus Beispiele mit Stadien in einer ähnlichen Situation. Da ist was möglich gewesen. Schauen wir uns Bielefeld an. Da wurde eine Tribüne neu gebaut. Die steht noch näher an Wohnhäusern, als es bei der Ostkurve zum Quellenweg der Fall ist.
Die Schrebergärten in Bielefeld.
Ja, nicht nur Schrebergärten, sondern eben auch auf Wohnhäuser. Und natürlich sind Anwohner unterschiedlich und man weiß nie genau, wer dann vielleicht noch klagt. Aber Es gab durchaus Beispiele in der jüngeren Vergangenheit. Ich schaue jetzt auch noch mit Interesse nach Osnabrück. Das schaue ich mir noch mal bei Interesse an. Die kriegen es ja offensichtlich hin, an Ort und Stelle doch ein bisschen anders zu bauen und die bestehenden Grenzen zu verlassen. Also ich glaube, das ist nochmal ein Aspekt, den ich mir auch mal anschaue. Wobei eigentlich ist es ja, muss man jetzt auch offen sagen, eigentlich ist es zu spät. Aber das sind alles so Teilaspekte, da denkt man, hätte man nicht doch noch ein bisschen mehr rausholen können? Und die Frage ist, können wir noch mehr rausholen aus diesem Podcast oder war es das erstmal? Ich glaube, es war auf jeden Fall nicht der letzte Podcast zum Thema Stadionsanierung.
Ich glaube, eine Sache, die ich einfach noch mal ergänzen will, um die Sache dann noch abzuschließen. Ich glaube, dieses ganze Thema Stadionrenovierung, das, was man am Dienstag auch gehört hat im Detail, welche Restriktionen man hat, was man alles beachten muss etc. pp. Ich habe es die Tage auch schon auf X geschrieben. Es zeigt im Kleinen sehr, sehr gut, was wir teilweise auch für Probleme haben in diesem Land, wo wir uns einfach selber kaputt regulieren. Ne? Also worauf alles geachtet werden muss, weil dem normalen Bürger ist einfach nicht zu erklären, ob es für den Anwohner jetzt einen Unterschied macht, ob alle 2 Wochen 26.000 Zuschauer da sind oder 29 oder 30.000 Zuschauer. Das ist so ein rechtliches Klein-Klein, wo einfach irgendwann das Verständnis fehlt. Ne? Und ja, das kann man kurzfristig nicht ändern. Man muss mit den Gegebenheiten arbeiten, die eben da sind. Aber ich glaube, es zeigt und führt jedem vor Augen im ganz Kleinen, was das eben für Auswirkungen auf Großprojekte in Deutschland hat. Und nicht umsonst sind einfach so viele Projekte ja verspätet. Und ich glaube, mich würde es in Summe auch nicht wundern, wenn es mehr als 3 Jahre dauern wird, bevor wir wieder in einem fertigen Stadion spielen. Aber das war es dann auch von mir zu dem Thema.
Wollen wir nicht hoffen?
Nee, sehr gut.
Dann hoffen wir aber darauf, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Wie gesagt, weitere Gedanken, Anregungen gerne in die Kommentare und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Tschüss, Claudio.
Ciao, Philipp.